Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Wenn man sich mit dem Buch Digitaler Faschismus von Mike Fielitz und Holger Marx beschäftigt, dann kann man sich nur manchmal mit einem Satz aus dem Vorwort beruhigen, der da lautet: Dieses Buch will keinesfalls den Teufel an die Wand malen. Aber dass Rechtsextremismus, die dazugehörige Radikalisierung und dieses Internet, vor allem die sozialen Medien, aber für manche zusammengehören, davon berichtet das Buch. Und die ungemütliche Frage kommt auf: Was kann man da tun? Und vor allem, gibt es eigentlich genügend Wissen dafür oder darüber, abseits von eben den panischen Online-Radikalisierungsschlagzeilen und so einer eben diffusen Verteufelung des Internets zu finden, meistens stets nach rechtsextremen Anschlägen, auch in den Medien? Wir fragen, oder beziehungsweise ich habe gefragt, einen der Autoren, nämlich Mike Fielitz, vor dieser Sendung. Und jetzt habe ich natürlich schon so ein bisschen gespoilert, worauf dieses Interview hinauslaufen wird. Aber zunächst war die erste Frage an ihn: Was soll das eigentlich genau sein? Digitaler Faschismus, der Titel dieses Buches. Das könnte ja verheißen, den gibt es dann gar nicht analog, und zur Not könnte man den auch wieder löschen, wenn es zu krass wird.
Also wir haben uns da schon länger drüber Gedanken gemacht, über diesen Begriff. Das ist natürlich ein ganz schöner Tanker, auch mit dem Faschismusbegriff aufzufahren. Worum es uns in dem Buch geht, ist zu untersuchen, auch wie so eine faschistische Grunddynamik, die auch Bewegungen in der Zwischenkriegszeit angeleitet haben, wie die sich im digitalen Raum quasi verbreitet und eben auch noch gewisse Gruppierungen einfach verstärkt, ihnen Zulauf gibt und eben auch ihre Erzählung, ihre Narrative schneller verbreitet. Der gemeinsame Grundkonsens, der natürlich in faschistischen Bewegungen schon immer sehr stark war, ist, so eine Art Bedrohung der Nation zu konstruieren. Und wir argumentieren in unserem Buch, dass das besonders gut halt funktioniert im digitalen Kontext, auch weil es dort eben nicht mehr diese zentralen Organisationen braucht, die gewisse Prozesse anstoßen, sondern es geht natürlich darum, welche Informationen da eben sich besonders schnell verbreiten. Und das sind halt die meistens Angst auslösen, die hohe Interaktionsraten versprechen. Und das heißt natürlich, dass sich über das Internet ganz neue Vergemeinschaftungspraktiken entwickeln. Denn somit ist natürlich gerade für die rechtsterroristischen Anschläge nicht zu unterschätzen, die verschiedenen Online-Communities, die eben einen massiven Einfluss haben, auch auf das Denken und Handeln von Menschen.
Also wir wollen auch nicht in diesem Gespräch den Teufel an die Wand malen, aber was sich ja schon so ein bisschen rausstellt, ist, dass es auch in Ihrem Buch vor allem um diese Verbreitungswege geht, in Ermangelung solcher konkreter Orte, die man einfach aufsuchen könnte, um da irgendwie Dinge zu zerschlagen. Und heißt es dann zynischerweise, dass diese ganze Verheißung dieses Internets mit den sozialen Medien, in dem jede Meinung möglich ist und man sich vor allem austauschen kann, dass das vor allem dann an der Stelle wirklich im wahrsten Sinne des Wortes für die Rechten funktioniert? Also dass die Nutznießer sein können, auf einmal von einer Struktur, die eigentlich für eine ganz andere Idee mal gedacht war.
Wir wollen soziale Medien jetzt auch nicht als monokausalen Faktor eben beschreiben, der irgendwie Rechtsextremismus ermöglicht. Im Gegenteil, also das ist natürlich, Rechtsextremismus hat eine lange Geschichte, und wir beziehen uns ja auch auf den Faschismus der Zwischenkriegszeit, um eben auch zu zeigen, wie die sozialen Medien den Rechtsextremismus ändern. Ist, glaube ich, heute ganz wichtig, um zu verstehen, wie gewisse Gewalttaten stattfinden, aber auch wie gewisse Wahlerfolge einfach um sich greifen. Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Und das funktioniert einfach so gut, weil soziale Medien so eine Unmittelbarkeit herstellen. Das heißt, dass Menschen sich anders verbunden fühlen mit gewissen Influencern oder Parteien, die eben sehr aktiv online sind. Also aus den Konsumenten wird dann eben mit wenigen Klicks auch ein Produzent. Und so verbreiten sich halt rechtsextreme Dynamiken viel schneller, auch weil sie eben manipulativer agieren als beispielsweise demokratische Akteure, denen ja eben auch soziale Medien sehr geholfen haben. Denken wir an die Revolution in Ägypten oder in Tunesien. Die Sache ist aber, dass die Struktur und Architektur, wie soziale Medien gestaltet sind, halt ruchlosen, manipulativen Akteuren Vorteile geben, dadurch, dass sie nicht eben an Wahrheitskriterien gebunden sind, dadurch, dass sie ermöglichen, sich zu vervielfältigen, ihre Meinung zu multiplizieren und dann so eine gewisse Masse zu simulieren, die dann eben auch sich übertragen kann auf eine reale Masse, indem Menschen einfach denken, dass hinter gewissen Meinungen sich so ein Volkszorn verberge und Menschen dazu anleitet, dann sich enger mit den Themen zu beschäftigen oder eben dann auch zur Tastatur oder zur Waffe zu greifen.
Wenn man in diese Kommunikationsdynamiken hinein will, dann muss man natürlich ja auch die Codes verstehen. Und man muss verstehen, welche Videos werden geteilt, bis hin zu über welche Musik wird gesprochen, welche Musik wird überhaupt gehört. Das mit der Musik fällt mir deshalb ein, weil im Moment ja der Prozess in der Halle stattfindet, gegen den jungen Mann, der versucht hat, in die Synagoge einzudringen, dabei zwei Menschen umgebracht hat. Und es ging auch in diesem Prozess um die Musik, die er möglicherweise gehört hat. Und um die Frage, wissen eigentlich die zuständigen Beamten und Beamtinnen eigentlich überhaupt dies zu interpretieren? Also wenn man weiß, wie die Dynamik funktioniert, dann heißt es möglicherweise noch lange nicht, dass man auch wirklich versteht, wie da kommuniziert wird. Also wie kommt man dann am Ende da wirklich auch rein?
Ja, also ich glaube, das ist die große Herausforderung, also dass dieser digitale Faschismus nach außen hin recht unschuldig wirkt, sich eben auch hinter Comicbildern, Memes und dann eben auch recht unscheinbarer Musik oder irgendwie anderen kulturellen Produkten versteckt. Ich denke, es gibt eben verschiedene Online-Communities, die da so ein sehr starkes Eigenleben ausgeprägt. Die meisten dieser sogenannten Imageboards kommunizieren vollkommen anonym. Das heißt, die Gemeinschaft wird eben über die Praxis hergestellt. Das heißt, dass Menschen die Codes zu verstehen wissen müssen. Da funktioniert das halt eben sehr stark natürlich über kulturelle Artefakte, sich eben so einer Gemeinschaft anzuschließen oder eben auch ein gewisses Interesse halt zu entwickeln. Und ich glaube, Sie haben es ja schon angesprochen, dass es eben dann sehr schwer ist, aus diesem Wust an Informationen, aus diesem Wust an Nachrichten dann eben auch gewisse Verläufe dann eben zu rekonstruieren. Dadurch, dass viele Nutzerinnen und Nutzer auf ganz verschiedenen Plattformen unterwegs sind, ist es auch ganz schwer, die Beeinflussung dieser Leute eben klar zu verstehen. Aber was recht deutlich wurde in den letzten ein, zwei Jahren, ist natürlich, dass sich auch gerade so eine neue Form des Rechtsterrorismus rausgebildet hat, der ohne diese verschiedenen Online-Foren einfach nicht zu verstehen ist, weil da das ist natürlich eine Form des digitalen Spektakels für diese Communities, wodurch sich andere Menschen eben animiert fühlen, auch Gewalt auszuüben. Deswegen werden sie natürlich auch live gestreamt. Deswegen verweisen sie immer wieder auf die gleichen Codes, auf die gleichen Inside-Jokes. Und das macht eben diese ganze Sache auch so gefährlich, weil dadurch natürlich die Schwelle sinkt, dass andere Leute auch zur Tat greifen und nach ganz eigenen Mustern dann auch agieren. Also, dass es eben keine Organisation mehr braucht, die Menschen im Endeffekt leitet, sondern dass sich jeder Rechtsextreme da eben auch dann sein eigenes Weltbild wie eine Collage zusammensetzt und dann auch seine ganz eigenen Schlüsse draus zieht.
Das alles zu begreifen und sich genau in diese Kommunikation reinzubegeben und zu erkennen, wie da kommuniziert und was da verbreitet wird, muss es doch noch eine größere Antwort darauf geben, was man tun kann. Also hat Mark Zuckerberg Schuld, also der Facebook Mark Zuckerberg, oder kann man überhaupt irgendwie was tun, außer zu sagen, okay, es ist halt, wie es ist. Müssen halt Social Media noch besser begreifen und sehen, was da wirklich passiert?
Naja, wir gehen in unserem Buch schon noch einen Schritt weiter, indem wir auch dann ganz klar, eine Verantwortlichkeit eben den Betreibern sozialer Plattform halt geben, weil bisher ist das natürlich der Fall, dass sie sich als Intermediäre begreifen, also das heißt als Vermittler, reine Vermittler von Informationen, aber sie ordnen natürlich auch Informationen über ihre Algorithmen, sie teilen Informationen auch gezielt zu über das sogenannte Microtargeting. Es sind ja keine rein neutralen Plattformen, die dort agieren, sondern es geht natürlich auch darum, dass diese Plattformen gewisse Gruppen bevorzugen, und zwar eben genau die Gruppen und Individuen, die eben besonders manipulativ und ruchlos agieren und sich eben diese Möglichkeiten, diese beschleunigten Verbreitungsmöglichkeiten und diese unmittelbare Form der Kommunikation zu eigen macht. Uns geht es da eben schon auch darum, eine Debatte anzustoßen mit dem Buch, wie die sozialen Medien als Motor geworden sind und andererseits auch, wie eben demokratische Kontrolle über sie ausgeübt werden kann.
Dankeschön, Mike Fielitz. Er ist einer der beiden Autoren des Buches Digitaler Faschismus. Holger Marx ist der andere Autor. Und dieses Buch ist im Duden Verlag erschienen und kostet 18 Euro.